96,2.
Stehst du auf Filme? Dann bist du hier genau richtig. Egal ob Liebesschmonzette.
Nein, Richard, nein, was ist mit dir? Gestern Abend hast du gesagt.
Gestern Abend haben wir eine ganze Menge gesagt.
Arthouse.
You talking to me? You talking to me?
Komödie.
Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen, ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duda oder. Oder auch El Duderino, falls ihnen das mit den Kurznamen nicht so liegt.
Oder Western.
Siehst du, auf dieser Welt gibt es zwei Kategorien von Menschen. Die einen haben einen geladenen Revolver und die anderen buddeln. Bloß buddeln.
Zwei glorreiche Halunken, das Filmmagazin mit Patrick und Reinhard.
Von ihren Pferdchen abgestiegen. Die beiden, das sind meine Wenigkeit, Filmhalunke Reinhard. Und an meiner Seite, er hat schon gelacht, ihr habt ihn schon gehört, Filmhalunke Patrick. Hallo Patrick.
Hallo Reinhard.
Und ihr hört es uns vielleicht an, wir müssen in dieser Sendung so ein bisschen uns durchkrächzen. Wir sind etwas verschnupft, nicht etwa über die Filme, die wir gesehen haben, zum Teil vielleicht.
Sondern
wir sind wirklich leicht erkältet, das hört man uns sicherlich auch an. Wir geben aber unser Bestes, dass wir euch die Filme, die wir gesehen haben, nahe bringen können. Ich glaube, der Film der Stunde, wir werden es noch nicht verraten, wie du ihn gefunden hast, aber der Film der Stunde, auf den wirklich sehr viele Filmfans zumindest schon etwas länger warten, ist Marty Supreme.
Oh ja.
Über einen Tischtennisspieler namens Marty Mauser mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle. Den haben wir im Gepäck.
9 Oscar-Nominierungen, können Sie lügen? Diese Frage werden wir auf jeden Fall beantworten. Dann haben wir aber, wir sind ja immer groß aufgestellt, haben wir auch einen Horrorfilm so als Gegenprogramm mit Scream 7. Ich bin großer Fan der Reihe, großer Befürworter. Den geht es auf jeden Fall auch zu besprechen, weil da ein neuer Teil ins Kino gekommen ist.
Dann haben wir einen Film, da müssen wir immer erstmal den Titel auswendig lernen. Der neue Jim Jarmusch, Father, Mother, Sister, Brava. Also Vater, Mutter, Schwester und Bruder. Ein Episodenfilm, Jim Jarmusch, bekanntester Film vielleicht Night on Earth, also je nachdem, wann wir aufgewachsen sind. Er hat einen neuen gebracht und immerhin hat dieser Film ja den Hauptpreis bei den Filmfestspielen von Venedig gewonnen, den Goldenen Löwen. Auch den werden wir besprechen.
Hört, hört, ja.
Und gleich, du warst wieder mal im Kinderkino, beziehungsweise ja. Im Bereich Animationsfilm. Reden wir erstmal über Goat.
Ja.
Goat, ist das eigentlich, ist das ein Ziegenbock?
Eine Ziege? Ist ja doppeldeutig. Ist eine Ziege, aber auch greatest of all time.
Deswegen sagt man immer, das ist der Goat. Wir fangen jetzt erstmal an mit einem Song, den ich sehr mag, denn wir werden auch noch ein bisschen über die Berlinale reden. Und dieser Song, der war vor 9 Jahren etwa so der Song aus einem Berlinale-Gewinnerfilm, nämlich Körper und Seele. Und wir hören von Laura Mulling, What He Wrote.
Forgive me, hearer, I cannot stay. He cut out my tongue, there is nothing to save. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. He wrote, I'm broke. Please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me.
Her skin is white, and I'm light as the sun. So holy light shines on the things you have done. So I asked him how he became this man. How did he learn to hold fruit in his hands? And where is the lamb that gave you your name? He had to leave the way I begged him to stay. Left me alone when I needed the light. Fell to my knees and I wept for my life. If he had have stayed, you might understand. If he had have stayed, you never would have taken my hand. He wrote, I'm low, please send for me. But I am broken too and spoken for. Do not tempt me. And where is the lamb that gave you your name? He had to leave, though I begged him to stay. Begged him to stay in my cold wooden grip. Begged him to stay by the light of this ship. Me fighting him, fighting life, fighting dawn. And the waves came and stole him and took him to war. He wrote, I'm broke, please send for me. But I'm broken too and spoken for. Do not tempt me. Forgive me, hearer, I cannot stay. Cut out my tongue, there is nothing to say. Love me, O Lord, he threw me away. He laughed at my sins, in his arms I must stay. We write, that's all right. I'm Mrs. Smell. We speak when spoken to, and that suits us well. That suits us well. That suits me well.
Yeah. Ganz großartiger Song, kann man sich richtig so reinträumen. Laura Mulling war das, What He Wrote, aus dem Film Körper und Seele, ein Berlinale Gewinnerfilm, ein ganz wunderbarer Film. Und in dem geht's auch ums Träumen. Und die Frage, was ist eigentlich, wenn du einen Menschen triffst, erzählst ihm von deinem Traum und dieser Mensch hat das Gleiche geträumt. Eine ganz wunderbare Ausgangssituation, Patrick. Ich weiß, du hast diesen Film damals auch gesehen.
Ach, ich bin durchgeträumt.
Auch sehr geschätzt.
Durchgeträumt habe ich auch. Sehr dichter Film. Und die Regisseurin hat ja danach auch nochmal einen richtig guten Film gemacht.
Für mich ja bislang der Film des Jahres. Die Regisseurin, ungarische Regisseurin Ildigo Enoedi. Und aktuell hat sie gemacht Silent Friend, der auch demnächst nochmal im Erfurter Kinoclub läuft. Also auch das nochmal eine Empfehlung.
Schön. Schön, wenn solche Regisseure und Regisseurinnen, die ja auf Festivals ja oft ihre Aufmerksamkeit kriegen, aber da muss man auch ganz klar sagen, wir sprechen ja später auch nochmal über die Berlinale. Wie lange hält denn das eigentlich vor? Wie lange sind diese, also zwei Preisträger müssen wohl gesagt haben, es wurde ja auch bei der Preisverleihung gesagt, die haben mein Leben verändert. Ja, das ist immer eine Frage, wie das so ist, aber bei dieser Regisseurin hat man wirklich gesehen, okay, das war wirklich ein Sprungbrett auch.
Und damals Juryvorsitzender, weil sie noch war, Paul Verhoeven.
Ein Mann, der Filmverstand.
Robocop, ja. Oh,
so. Also,
vor allen Dingen durch L ist er damals, glaube ich,
da war, das war ja sein Oscar-Film. Ja, nö, also türkische Früchte finde ich jetzt auch großartig. Aber das ist ein Regisseur, der sehr viel Sachverstand besitzt und das kontroverse Kino einfach auch vergöttert und deswegen auch so gut gepasst hat, auch bei dem Film.
Von Erwachsenenfilmen wie Körper und Seele kommen wir jetzt zu Kinder- und Jugendfilmen wie Goats. Goat haben wir eben schon geklärt, heißt einmal Ziegenbock oder eben die Buchstaben abgekürzt, Greatest of All Time. Und erzählt wird in diesem Animationsfilm von einem Ziegenbock namens Will Harris und der will eine bestimmte Sportart machen und wir hören kurz uns mal einen Ausschnitt aus dem Film an.
Jet Wilmer hat keinen Tag frei. Und ich auch nicht.
Yeah. Mein Vater
sagt, du kannst nicht Rollerball spielen. Du bist zu klein.
Alle sagen das, aber wenn ich erst im Thorns-Team bin, sitzt du in der ersten Reihe, mein Naga-Bro?
Go, Thorns!
Hey, ich bin Will Harris. Ich bin der Kleine in einer Welt der Großen. Das Leben war nicht easy, aber ich bleib am Ball.
Ich glaub an dich. Und ich hab einen Bagel für dich. Bang! Ups, knapp daneben. Tut mir echt leid.
Schon seit ich klein war.
Dann los!
Wollte ich Rawball-Profi werden. Bei dem sich die wildesten Tiere betteln. In den krass gefährlichsten Stadien.
Wenn ich mal groß bin, will ich so werden wie Jed Fillmore.
Du wirst nicht einfach Rawball spielen. Du wirst das Spiel verändern.
Ja, wir haben jetzt ein paar Mal den Begriff gehört und da musst du uns erstmal erklären, das war ein Ausschnitt aus dem Animationsfilm Goat, Rawball. Also was ist das, wie wird das jetzt, was ist das für eine Spielart? Also gibt es die wirklich? Was meint das?
Nein, das ist quasi Basketball, bloß ein bisschen erweitert. Also ich habe auch irgendwas gelesen, das ist Basketball und Football irgendwie zusammen. Also es ist ein sehr physischer Sport. Die Besonderheit einfach hier gegenüber Basketball im klassischen Sinne ist, dass die Plätze auch ein bisschen anders angeordnet sind. Also unter anderem ist es zum Beispiel so, dass unser Heimatstadion, wo aus dem Viertel, aus dem halt unser Hauptdarsteller eben auch kommt, das ist, der Platz ist auch überwuchert. Also das ist schon mal erstmal eine ästhetische Komponente, aber gleichzeitig auch eine Lebensweltkomponente, nämlich da sind Wurzeln und Bäume sozusagen mit so am Spielfeldrand und auf dem Spielfeld sind so Wurzeln auch verteilt. Also man könnte da eigentlich gar nicht normal Basketball spielen, aber es hat halt diesen naturalistischen Ansatz und es gibt eben noch andere Viertel oder Orte sozusagen, wo andere Stärken rauskommt wie Feuer oder ähnliches. Und hier, aber wir befinden uns wirklich diesen naturalistischen Platz, eben wo es um Bäume und Natur geht, der zusätzlich zu der Komponente, dass diese Sportart, die spielen schon Basketball, aber es ist halt, naja, also die Regeln jetzt, ist jetzt nicht so, dass die Schrittfehler da oft pfeifen oder ähnliches, also das ist schon auch sehr, mitunter sehr heftig, auch was die Physis betrifft.
Also ich höre aber raus, dass man schon auch viele Spielszenen dann sieht, oder ist das immer nur Mittel zum Zweck, dass eben unsere Hauptfigur unbedingt daran teilnimmt?
Naja, Mittel zum Zweck in Sportlerfilmen, die Actionsequenzen oder die Sportsequenzen sind's ja nie. Bestenfalls, sag ich mal. Also die Homogenität, also wir haben ja eine ganz klassische Geschichte, jemand, der zu klein ist in dem Bereich und wir wissen ja, bei Basketball kann Größe helfen und das sieht man auch bei den anderen Teilnehmern, das sind alles größere, muss es natürlich in den Spielszenen diese Problematik natürlich aufgezeigt werden. Hat er jetzt Probleme? Akzeptanz ist ein wichtiger Pakt, Spirit ist ein wichtiger Begriff, Teamfähigkeit und das kann man natürlich, alle diese menschlichen Komponenten oder diese gruppenaktivistischen Dinge, kann man natürlich richtig gut auf dem Spielfeld und in Spielsituationen uns darbieten und das wird auch gezeigt.
Das klingt also erstmal bislang alles auf der rein erzählerischen Ebene gut. Unsere Hauptfigur, haben wir schon gesagt, ist Will Harris, ein Ziegenbock. Ja. Die Frage ist ja immer, also was dann alles in dem Film noch passiert. Klar, er hat ein Ziel vor Augen, das ist ja auch ganz klassisch. Er hat wahrscheinlich Freunde noch mit im Schlepptau. Also was macht den Film aus? Also ist es so der knuffige Will Harris? Was lässt uns sozusagen, weil du schaust ja meistens auch mit anderen Kindern an. Also was funktioniert in dem
also,
Film?
Also für die Kinder ist natürlich erstmal die visuelle Komponente ist besonders. Das hat wieder diesen Stop-Motion, aber animierten Style. Dadurch wird eine gewisse Dreidimensionalität erzeugt, die natürlich gerade bei den Actionsequenzen oder bei dem Vorstellen der Orte natürlich unfassbar helfen kann. Nö, ich würde einfach sagen, also das ist zu gering geschätzt, dass man es nur aufs Visuelle macht, weil ich finde zum Beispiel, also das ist, wenn wir jetzt mal die klassische Heldenreise nehmen, ist seine Mentorin oder sein Mentor, also hier in dem Fall hat man das ja immer, ist eine weibliche, eine Pantherdame, Jet Fillmore. Und da finde ich eigentlich die Reibung eigentlich ganz toll, dass man einfach so sagt, ich habe es noch nicht geschafft im Leben und ich bin jetzt dabei, es zu schaffen. Und das ist eigentlich so dieser Spirit, den man eigentlich immer beim Sport auch hat. Ich meine, warum hat Paris jahrelang die Champions League nicht gewonnen, obwohl sie die besten Spieler hatten? Na, weil irgendwann das Team einfach besser und homogener ausgewählt wurde und bumm, gewinnen die die Champions League. Und so muss man das auch hier sehen. Wir verfolgen quasi nicht nur unseren Goat, wie er quasi in die Sportart kommt, sondern wir verfolgen auch, was es bedeutet, sozusagen nicht nur reinzukommen, sondern als neues Bindeglied für alles zu funktionieren. Und da nimmt sich der Film schon auch Zeit. Und ich glaube, dass diese Identifikation, weil Kinder haben das ja täglich. Also wenn Kinder schon allein auf den Schulhof gehen und mit, ob jetzt Basketball, Fußball, Handball, ich weiß ja nicht, was die auf Höfen spielen, wahrscheinlich
was
eher Fußball.
Was gerade jetzt so angesagt
genau,
ist.
Genau. Da muss man sich ja hin und da muss man, ja, ich möchte mitspielen. Und da ist ja auch immer so, die Viertklässler spielen die mit den Zweitklässlern zusammen. Und das ist ja auch auf Bolzern oder auf Basketballplätzen nicht anders. diese Integration sehe ich ganz oft einfach auf solchen Plätzen. Und das hat man einfach hier nochmal versinnbildlicht für die Kinder und Jugendlichen, die diesen Film gucken, weil auch diese Hemmschwelle zu haben, neu irgendwo reinzukommen, wird hier sehr gut getroffen. Und somit die Definition, was ist ein Kinderfilm? Ich habe jetzt gestern gelesen, dass EPD zum Beispiel Amrum als zweitbesten Kinderfilm des letzten Jahres ausgezeichnet hat. Hä?
Also für mich, Evangelische Pressedienst, gibt es auch eine Filmzeitschrift.
Ja, genau, aber nur mal so, um zu sagen, was ist ein Kinderfilm, nur weil Kinderdarsteller dabei sind. Hier sind wir schon im klassischen Sinne, dass das für Kinder auch gemacht ist mit einem Darsteller, der auch eben für Kinder als Identifikation gilt. Trotzdem sind die Themen, also Armut ist zum Beispiel auch ein Thema. Also der lebt halt, der ist halt wirklich arm. Also das ist wirklich, ist ganz witzig, wenn er rausgeschmissen wird aus seiner Wohnung. Witzig, aber witzig im Kontext des Ganzen. Und das ist so, das hat schon fast eine Erwachsenenkomponente, weil wir beide haben oft schon Sportfilme gesehen, ob es jetzt Rennfahrerfilme sind oder jetzt auch Marty Supreme könnte man da nehmen. Ne? Diese Sportkombination hat ja immer was mit der Reibung am Leben und mit dem, ich muss mich, die Verantwortung für den Sport übernehmen, kann man ja auch übertragen, ich muss Verantwortung für mein Leben und für alles andere übernehmen. Und das trifft es hier sehr gut. Also ich habe mich auch als Erwachsener sehr gut abgeholt gefühlt, weil ich diesen Peak, den haben wir einfach manchmal so im Leben, wo wir sagen, eigentlich bin ich gerade wahnsinnig unzufrieden mit dem, was ich habe und eigentlich hatte ich doch einen Traum. Und wir haben jetzt natürlich hier das Glück, dass das einer ist, der gerade aus der Schule raus ist und dadurch natürlich jung ist, aber an sich ist das ein Thema, was ja nie aufhören sollte. Also auch mit 80 sollte ich immer noch mir den Luxus erlauben zu sagen, ach, Curling ist eigentlich eine geile Sportart, die trainiere ich mir jetzt an, ne? Also ich weiß nicht, ob man da mit dem Rollstuhl rüberrollen, aber das ist eigentlich der Spirit, der ist zeitlos und das trifft der Film sehr gut und das kann man eben sehr gut über Sport machen, weil alle haben schon mal Sport gesehen oder Sport ausgeübt.
Wenn wir jetzt die einzelnen Punkte nochmal so durchgehen und zusammenfassen und wir betrachten das ja mit erwachsenen Augen, wir merken das ja auch immer auch beim Kindermedienfestival Goldener Spatz, dass wir da immer mit zweierlei Maß wir messen müssen, ja. Einmal unsere Bewertung und dann natürlich, wie es für die Kinder funktioniert, aber du hast ja schon mehrere Pluspunkte genannt, was eben alles so miterzählt wird. Also kann man sagen, es ist ein ziemlich gelungener Film, ja. Denn das wäre schon fast die Abschlussfrage, gibt es denn Schwächen des Films, die du ausgemacht hast?
Naja, also man muss natürlich auch immer dazu sagen, also es ist kein Pixar-Film. Pixar ist immer für mich nochmal 5% mehr, was die Tiefe und Ähnliches betrifft, aber die Visualität und auch der Rausch und auch das, warum wir ins Kino gehen, so mal teil. Weißt du möchtest ja irgendwie das Gefühl haben, ich spiele mit Basketball. Und das schaffen die perfekt. Also das muss man wirklich, das ist auch ein wilder Mix. Die Ästhetik ist wundervoll einzigartig. Also wie schon gesagt, unsere Sehgewohnheiten der Realität mit Natur verbunden ist großartig. Deswegen, ich bin aus dem Film rausgekommen und das ging halt vielen, war sehr gut Besuch. Vielen, vielen auch so, weil du kannst vieles für Kinder mit rausnehmen. Ob es Sport ist, ob es Entwicklung ist, ob es Streit mit der Mama ist. Also das sind alles Versatzstücke, die eigentlich den Film rundum machen. Die Tiefe ist nicht so tief wie bei Pixar, was aber nichts daran ändert, dass es ein toller Film ist und den man auf jeden Fall mit der ganzen Familie gucken kann, weil ich glaube, dass jeder was aus dem Film, also auch geschlechtertechnisch, ist es ja immer so eine Kritik auch im Kinderfilm, warum so oft männliche, obwohl ich finde, dass es mittlerweile sehr ausgeglichen im Kinderfilm ist. Ich finde, da gibt es überhaupt kein Gender Gap mehr. Da muss man einfach sagen, hat man hier auch gerade diese Pantherdame, das ist fast der dreidimensionalste Figur, ist das quasi. Und das finde ich toll, dass man da nicht alles nur aus Kinderaugensicht, sondern auch die anderen Figuren irgendwie auch mal Spielraum gibt.
Sagt Patrick über Goats, eine positive Wertung an einem Animationsfilm, der aktuell auch in Erfurt läuft und zwar im Cinestar in verschiedenen Vorstellungen. Wann die genau sind, könnt ihr nochmal abrufen unter cinestar.de.
Took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. Self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Oh,
Musik von Nick Cave von The Bad Seeds, Red Right Hand. Und das war in den 80er Jahren, dass ein gewisser Wim Wenders, Filmregisseur, diesen australischen Musiker in West-Berlin entdeckt hat. Und er tauchte dann auch in seinem Film Der Himmel über Berlin auf. Das war aber aus dem Film Scream 7, ein Song, wo man diesen Titel eigentlich nicht erwarten würde, oder ein Film, wo man diesen Titel nicht erwarten würde. Aber das Soundtrack, wir kommen
später noch drauf. Obwohl der schon beim ersten Teil an dabei ist, der Song.
Das ist immer mit dabei.
Der ist immer dabei. Das ist der Song der Scream-Reihe.
Dann ist es wirklich einer der bevorzugten Songs, die ich dann habe, der Scream-Reihe. Du hast die ja alle nochmal gesehen. Werden wir dann auch später noch besprechen, dass du neben dem 7. Teil auch die anderen 6 dir als Vorbereitung nochmal angeschaut hast. Aber jetzt reden wir über einen ganz anderen Film, nämlich über den neuen Jim Jarmusch-Film Father, Mother, Sister, Brother. Ist nichts ins Deutsche übersetzt worden, also Vater, Mutter, Schwester, Bruder. Könnte man übrigens auch ruhig mal übersetzen. Also da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Und dieser Film hat immerhin den Goldenen Löwen in Venedig gewonnen. Es geht um Familienbeziehungen. Bevor wir losreden, hören wir am besten auch hier erstmal einen kleinen Ausschnitt an, denn es wird genau auf diese Familienbeziehungen zunächst erstmal angestoßen.
Was meint ihr? Trinken wir unseren Tee auf Familienbeziehungen?
Oh. Es ist wundervoll, euch zu sehen. Einerseits freue ich mich sehr, sie zu sehen, aber ich muss immer verhindern, dass sie alles wieder auffüllen.
Du warst schon immer mein Lieblingssohn.
Naja, ich bin ein Einziger.
Soweit wir wissen.
Du bist tot.
Soll ich die Mutter sein?
Irgendwann solltest du damit anfangen. Nimmst du eigentlich noch irgendwas, Daddy?
Nein, ich nehme keine Drogen. Kein Heroin, kein Kokain, keine Upper, keine Downer, keine Goofballs, keine...
Daddy, ich wollte nur...
Ich hacke!
Ich hacke, ja, er hackt, der Vater in dem Fall. Das war ein Ausschnitt aus Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch. Und Patrick, wir werden uns ganz behutsam an diesem Film annähern. Ja. Wir werden erstmal ganz allgemein anfangen, wer dieser Jim Jarmusch eigentlich ist. Denn als ich ihn kennengelernt habe und du vielleicht auch in den 90er Jahren, stand er eigentlich für das ganz klassische Independent-Kino, New Yorker Filmemacher, der in den 80er Jahren eben angefangen hat, mit ganz kleinen Filmen, fast dokumentarisch gedreht, also immer visuell sehr stark, um mal so ein paar Highlights zu nennen. Erster Film, den ich damals großartig fand, war Stranger in Paradise. Mhm. Dann gab es auch Down by Law, so schon komödiantisch angelegt, mit Roberto Benigni, der damals noch völlig unbekannt war.
Unbekannt, genau.
Dann Night on Earth war natürlich so ein erster Höhepunkt. Für viele ist Dead Man auch der Film schlechthin, den ich bis heute nicht gesehen habe, aber die ihn gesehen haben, Dead Man mit Johnny Depp und
Musik von Neil Young.
Ich bin drumherum gekommen. Die schätzen diesen Film sehr. Also wirklich ein ganz klassischer Independent-Film. Na, so kann man es erstmal so.
Naja, wenn Independent bedeutet, der Regisseur hat einen Final Cut, dann ja. Also weil Jim Jarmusch macht Jim Jarmusch Filme. Das muss man einfach ganz klar sagen. Wenn man den dritten Jim Jarmusch Film gesehen hat, hat man eine, ich würde mal nicht sogar sagen eine grobe Vorstellung, sondern eine gute Vorstellung von dem Pace, das er anbietet, also die Geschwindigkeit, das, was ihn interessiert, das Zelebrieren, das Meandern, die Akzeptanz der Langweiligkeit, die Skurrilität über die Langweiligkeit. Und das ist so etwas, was Jim Jarmusch passiert. Also er würde nie Skurrilität in hektisch, unruhiger, aggressiver Manier uns zeigen. Er wird die Skurrilität einfach so, wie zwei Leute sitzen einfach da und dann passiert was merkwürdiges. Man muss da sagen, also Deadman würde ich immer sagen, im Grunde genommen, warum der Film heißt Deadman, weil der von der ersten Szene an uns eigentlich zeigt die Odyssee, wie jemand in den Tod geht. So, das klingt jetzt erstmal spannend. Nee, das ist wirklich super, 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 super und ich könnte noch 20 hinzu, langsam erzählt in Schwarz-Weiß und quasi dieses Sterben wird uns, also wirklich, wir sehen quasi, wie die Zellen absterben und das ist das Pace von Jim Jarmusch und ich finde, das sollte man, das ist keine Warnung, das ist eher eine Erklärung, wenn man diese Filme gucken geht.
Das ist
geht.
Der Beipackzettel, den wir quasi Leuten jetzt mitgeben, die Jim Jarmusch überhaupt nicht kennen.
Also den neuen Film hat jemand gesehen, die Person hat bisher noch keinen Jim Jarmusch-Film gesehen und sie benutzte natürlich den Begriff Langeweile. Und das verstehe ich und das bietet sich auch an, wenn man da nicht sozusagen in den Kopf oder in die Sehgewohnheiten von Herrn Jarmusch hineintaucht. Dann geht das super schnell.
Ich habe schon gesagt, wir nähern uns auch bei seinem neuen Film, bevor wir dann vielleicht auch zu dem Wort Langeweile kommen, ganz behutsam an und versuchen auch ein bisschen die Goldnuggets aus dem Film rauszusuchen, die Brotkrumen, die man vielleicht doch finden kann. Vielleicht erstmal mal mit etwas Positivem anzufangen. Das ist ja schon ein Konzeptfilm, das sieht man schon am Titel. Mhm. Vater, Mutter, Schwester, Bruder, der in 3 Kapitel eingeteilt ist. Das erste Kapitel Vater, das zweite Kapitel Mutter und das dritte Kapitel dann Schwester, Bruder. Und es wird jeweils natürlich der Fokus auf eine Vaterfigur gelegt, dann auf eine Mutterfigur und dann auf ein Geschwisterpaar.
Ich würde noch einen Schritt weitergehen. Ich würde sagen, man sieht jeweils kurze Episoden aus deren Leben, wo sie gerade sind. Und das hat immer was damit zu tun, dass etwa eine jüngere Generation auf eine ältere Generation trifft. Also das muss man noch hinzusagen. Und die reden, ja, ich will nicht Belanglosigkeiten sagen, aber vielleicht besteht das Leben auch aus Belanglosigkeiten oder vielleicht haben die sich auch einfach nichts zu sagen und das ist ein bewusstes Stilmittel. Aber mangelnde Kommunikation ist auch Thema des Films innerhalb der Dialoge. Aber das ist so, wir folgen einfach wir gucken drei Kurzfilme. Der eine hat den Vater zum Thema, die andere Mutter und dann die anderen, die zwei Geschwister.
Fangen wir mal mit dem ersten Kurzfilm an. Vielleicht muss man die sogar auch einzeln bewerten, weil das kann man schon vorwegnehmen. Wir fanden ja beide den ersten dieser alle drei sehr langsam erzählten Kurzfilme noch am besten.
Ja.
Da geht es darum, dass eben zwei Geschwister, gespielt von Adam Driver und Miriam Bialik, Tom Waits, so heißt der Schauspieler, also ihren Vater besuchen, der auch nur als Vater betitelt wird, der irgendwie ganz einsam in einer Hütte lebt. Also
vermeintlich.
Vermeintlich.
Der Suspense ist von Anfang an drin. Also die erste Szene zeigt uns und hier kann man...
Dass der Vater irgendwas vorgibt zu sein, was nicht so ist.
Er hat sein Wohnzimmer und er macht es unordentlich. Und es ist ja eigentlich hier eine Konterkarieren. Also wenn meine Mama zu Besuch kommt, dann versuche ich hier aufzuräumen. Aber er macht das umgekehrt. Und deswegen haben wir von Anfang an schon dieses, das schwingt die ganze Zeit mit. Und zwischen den Gesprächen sagen die auch so, sag mal, hast du die Rolex gesehen? Das war doch keine echte. Doch, das war eine echte. Also es wird dieses, das ist schon neben den Belanglosigkeiten, die sie besprechen, ist das quasi der Treibstoff der Szenerie, dass hier irgendwas nicht stimmt.
Und das ist ja eigentlich schon mal erstmal ganz geschickt erzählt. Und wir werden aber, und das macht wahrscheinlich schon mal 10 Minuten des Films aus, mit bei der Autofahrt als Zuschauer, als Zuschauerin mitgenommen, wie die Geschwister sich unterhalten. Und da trennt sich, glaube ich, schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Zumindest habe ich dann schon gemerkt, oder ich habe mir selber die Frage gestellt, bin ich bereit, an diesem Abend war es ja, mich auf diese Art von Film einzulassen, was schon die Tonalität, die Art und Weise, wie die miteinander sprechen, einlasse. Also die beiden unterhalten sich, erzählen sich Episoden und fragen sich, wie geht's dem Vater, wovon lebt er eigentlich? Aber das ist alles bewusst spröde erzählt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch Leute gibt, die sagen, ist das wunderbar, aber so unterhält sich natürlich kein Mensch, muss man sagen.
Es hat eine Künstlichkeit, es hat eine Belanglosigkeit und das ist auch die große, das ist halt, das muss man halt schlucken, die Pille. Das muss man halt, das wird Jim Jarmusch auch nicht mehr ändern. Er wird jetzt nicht plötzlich geschliffene Dialoge wie Aaron Sorkin machen. Er wird weiterhin dieses Nebenbei-Erzählen machen. Das ist halt eine Frage, die man am Ende auch für sich selbst meiner Meinung nach beantworten kann, ob dieses Meandern, dieses zielorientierte Meandern und dieses Zelebrieren des Meanderns ist einfach Teil seiner Inszenierung. Und das muss man einfach auch wissen. Und wenn man selbst Broken Flowers anguckt.
Welches der zugänglichste Film ist mit Bill Murray?
Mit Abstand der zugänglichste
Film. Also der auch am schnellsten erzählt ist, wenn man so möchte.
Wirklich. Und hat auch ein bisschen, Rhythmus. Jim Jarmusch-Filme von Rhythmus zu sprechen, ist eher so zu beobachten, wie Kaffee bei einer Kaffeemaschine durchläuft. Und das kann spannend sein, weil es einen schönen Sound hat und das kann uns auch die Welt so präsentieren, aber man sollte sich schon darauf einlassen. Und als du vorhin Independent-Regisseur gesagt hast, würde ich noch einen Schritt weitergehen, das ist schon auch ein Kunstfilmer. Also das ist kein narrativ klassischer Typ. Und dass er jetzt diese 3 Episoden, ich meine, jeder große Regisseur muss ja auch irgendwie einen Episodenfilmer machen, hat man das Gefühl, muss man auch ganz klar sagen, dass er hier dieses Stilmittel verwendet, hilft ihm eigentlich, weil man eigentlich dadurch wie so abgeschlossene Geschichten auch hat und das für uns als Zuschauer, wo wir uns ja dann doch, also Deadman kann auch quälend sein, quälend langweilig, der ist ja auch noch in Schwarz-Weiß gehalten und man weiß ja überhaupt nicht, wo er hingeht, außer in den Tod, was ja auch helfen kann. Aber hier muss man ganz klar sagen, war ich gar nicht so unglücklich, dass die erste Geschichte vorbei ist, weil die hatte dann ein Finale und das war dann auch rund und dann kam halt die zweite Geschichte und da sehen wir halt Kate Blanchett, das war Vicky Krieps, die Deutsche, das muss man sagen, und Charlotte Rampling ist die Mutter.
Und also, vielleicht mal ganz kurz sagen, bevor du weiter erzählst. Also, die erste Episode spielt offenkundig in den USA, die zweite geht dann nach Irland, nach Dublin.
Ganz überraschend, ja. Also, von denen ist ja keiner Ire. Oder Irin. Es sind ja drei Frauen. Das muss man ja irgendwann sagen. Vicky Krieps ist Deutsche, Charlotte Rampling ist Engländerin und Cate Blanchett ist Australierin. Also, auch hier sehen wir wieder den Freigeist, Jim Jarmusch. Aber hier muss man auch sagen, stiehlt eigentlich Cate Blanchett allen die Show. Nichts gegen die spröde Art von Charlotte Rampling, habe ich aber schon tausendmal gesehen. Und Vicky Krieps, muss ich sagen, mag ich sehr. Wir haben ihn auch im Original geguckt. Und mir ist mal aufgefallen, wie wenig störend ihr deutscher Akzent ist. Das ist, also sie hat ihn leicht drin, aber
sie hat eine schöne Stimme. Ich höre ihr gerne zu.
Ich höre ihr auch wahnsinnig gern zu. Das stimmt. Sie sollte halt bloß was zu sagen haben. Und das hat sie einfach nicht so viel. Das muss man auch dazu sagen. Und das ist dann auch so. Ja, es wird zwar nicht thematisiert, aber das ist ja so eine kleine Queer-Geschichte, die einzige, die in dem Film ist und ist ja auch nicht schlimm, eigentlich die einzige Liebesgeschichte so ein bisschen in dem Film, muss man aber auch sagen, dass das hat keine Tiefe, die ich da irgendwie gerne gehabt hätte. Da hat mich denn die Figur von Cate Blanchett irgendwie mehr interessiert, die diese kontrollierte, diese strukturierte, diese auch in Bezug mit der Mutter und auch Charlotte Rampling und Cate Blanchett haben ganz anderes Oeuvre an Schauspiel. Wenn die miteinander arbeiten, da siehst du, okay, hier sind zusammen 100 Jahre Filmgeschichte, kommt ungefähr hin, die sind beide schon lange im Business. Da muss ich sagen, das ist eigentlich die große Stärke der zweiten Geschichte. Das Problem ist einfach nur, dass er hier schon gar nicht mehr weiß, wo er hin will, Jim Jarmusch. Also, und er würde jetzt hier sagen, nein, das ist das Leben und bla bla bla. Ja, kann sein. Aber hier hat man schon erste Ermüdungserscheinungen gehabt, dass ich Leute aufeinandertreffen lasse und es geht halt vor allem, das große Thema des Films ist, was ich als Generation zur Generation über mir und das, wie ich damit umgehe. Und hier haben wir auch den Unterschied, Charlotte Rampling, also die Mutter, bereitet das Haus vor und da sitzt jede, allein dieser Tisch wird 50 Mal gezeigt, wie sie so allein schon so Porzellan hat, wo man so kleine Röllchen draufstellen kann und das sieht aus, als ob's fast gemalt wurde oder ein Set-Design ist. Und hier hat man eben den Unterschied einfach nochmal gehabt. Und was mir aber hier einfach fehlt, und das muss man auch in der ersten Geschichte und in der zweiten Geschichte und vielleicht sogar in der dritten Geschichte, ist der emotionale Zugang. Jim Jarmusch scherzt sich nicht darum. Er scherzt sich überhaupt nicht darum.
Er bietet uns eigentlich nichts an.
Er bietet uns gar nichts an. Er sagt sich, ey, die zwei lassen wir mal miteinander reden, wirklich, ja, und nach der Mittagspause lassen wir nochmal miteinander reden, so wirkt es. Aber so kannst du, ein Regisseur hat die Verantwortung auch, mich zu manipulieren. Das ist schon wichtig. Das ist, ich gebe mich ja in die Hände dieses Kreativen hin und ich habe 120 Minuten oder 90 Minuten hat er Zeit oder nimmt er mich mit auf seine Reise. Aber hier merkt man einfach, und das ist ja immer die große Kritik an Jim Jarmusch oder vielen Regisseuren, die so langsam auch inszenieren, vergisst du nicht irgendwann auch mal den Zuschauer? Ist da nicht, hat der nicht auch Wert, die 8, 9 Euro, die ich jetzt heute, wenn es so günstig ist, zu investieren? Das ist eine Kritik, die muss er sich auch stellen, denn die Leute fahren da auch manchmal, also für den Film, das werden wir ja auch noch sagen, der läuft halt nur in Programmkinos, also müsste man mitunter auch mal ein bisschen die Füße in die Hand nehmen. Und ich finde, das ist eigentlich ein bisschen frech von Jim Jarmusch, uns das so zu präsentieren, weil ich einfach gemerkt habe, dass gerade die letzte Geschichte, wo dann die Geschwister, das hat mich nicht mehr interessiert, das hat mich null gecatcht. Und hier kann man auch ganz klar, das sind Geschwister, die quasi den Elternteil verloren haben und jetzt die Sachen, einlagern.
Die Möbel sind eingelagert, sind noch in der leeren Wohnung und
sie verabschieden
schauen der alte
sich.
Sie verabschieden sich eigentlich von ihren vorher verunglückten
Eltern. Klingt spannend. Aber das hat mich null interessiert. Die haben da rumgelegen und ja, es soll uns zeigen, dass man nicht so darüber redet. Aber gerade die letzte Geschichte, muss ich ehrlich sagen, das sind tolle Schauspieler wahrscheinlich, aber du musst dir noch was zu spielen gehen. Und ich finde auch dafür, dass das Geschwister sind, haben die überhaupt keinen Bezug zueinander. Und jetzt könnte man sagen, das hatten die anderen Geschwister auch nicht. Das sehe ich nicht. Also alle Figuren haben eine Distanz zueinander. Das muss man ganz klar sagen. Und aber
ist ja an sich auch ein spannendes Thema. Die fehlende Kommunikation, die Unfähigkeit, miteinander zu reden.
Genau. Aber dann lasse ich das auch mal zum Thema werden. Die reden nur einfach nicht miteinander. Jetzt kann man sagen, Regisseur muss nicht mir das sagen. Ja, aber das sind gerade die ersten zwei, Adam Driver und Mia Wallig. Bialik, das ist ja die aus Big Bang Theory. Schön, dass sie auch jetzt im Arthouse-Bereich gelandet ist. Ist ja auch schon lange im Business. Muss man einfach sagen, die können das halt auch und die sollten ja auch spröde und abweisend sein und uninteressiert. Aber wenn ich mir 100, keine Ahnung, wie viele Minuten angucke, wie Leute uninspirierend miteinander reden, ist die Frage, ja gut, da brauche ich eigentlich nur in die Straßenbahn steigen, da habe ich auch uninspirierende Gespräche, die ich zuhöre, da brauche ich keine 8 Euro bezahlen und komme nochmal ins Ziel. Also da muss ich einfach sagen, Herr Jarmusch, ich weiß nicht, was das soll, und ich muss auch sagen, Venedig. Ich weiß nicht, was das soll. Also es wurde ja damals auch schon gesagt, ja, da hat man den alten Künstler quasi ausgezeichnet und ist so einen Schritt zurückgetreten. Finde ich die falsche Entscheidung, aber die hatten, das machen die ja gerne. Ich weiß noch, wie der Pedro Almodóvar-Film gewonnen hat.
The Room Next Door, das Jahr
der
zuvor.
Der furchtbar ist. Und
also
ich fand
ihn nicht ganz so furchtbar, aber es ist auf jeden Fall nicht einer seiner stärksten Filme. Das wirkte auch so wie so ein versteckter Preis fürs Lebenswerk, ja, und sowas.
Und so ist auch bei Jim wirkt Jarmusch. Das hier auch. Und das finde ich so, also da können wir alle auf der Berlinale rumhacken, aber die sind für mich zeitgeistiger. Also sagt man das so? Ich weiß gar nicht. Aber sind
darf man so sagen?
Darf
ja,
man
sind mehr im Zeitgeist drin. Ne?
Genau. Und die sind für mich auch innovativer. Also die gehen auch, also lieber habe ich einen Film, jetzt muss ja nicht gleich Dahut sein, aber lieber habe ich einen Film, der vielleicht Horror...
Dahomey,
Entschuldigung, Dahut war was anderes, das war der Spieler. Aber da muss ich einfach sagen, nee, du kannst dich auch jetzt nicht 40 Jahre irgendwie daraus aufruhen, und ein Regisseur muss auch mal, ich meine, wir können nicht Til Schweiger kritisieren, dass er immer das Gleiche erzählt und Jim Jarmusch außen vor lassen, nur weil er uns weniger an die Hand gibt, finde ich jetzt, also der Vergleich hinkt. Aber nur um das zu erklären, dass ein Regisseur auch eine Verantwortung hat, sich auch zu entwickeln und auch was zu geben. Und diese Kritik, ich werde langsam da auch ein bisschen, also Wes Anderson.
Bisschen wütend fast.
Ja, naja, ich muss halt sagen, so, wir haben das in den letzten Jahren ja öfter so gesehen, ob es jetzt Francis Ford Coppola oder so war, dass die alle kein Panache mehr haben und sich ausruhen. Und das finde ich irgendwie so doof, weil so ein Nolan oder ein Tarantino, die versuchen das. Die versuchen immer noch das Neue raus. Und das ist einfach der Unterschied. Und deswegen wird Jim Jarmusch niemals die große Qualität erreichen, weil er einfach zu sehr in seiner Welt behaftet ist. Das kann man positiv sagen, ja, der hat sich nicht korrumpieren lassen. Kann man auch sagen, er ist uneinsichtig und ignorant gegenüber dem Publikum. Also, es ist okay, dass er weiterhin seine Filme macht. Adam Driver könnte ich den ganzen Tag zugucken. Ich finde den wunderschön, also ästhetisch, kalistisch finde ich den einfach wunderschön, und deswegen hat mir die erste Geschichte vielleicht, oder Kate Blanchett auch, das sind halt charismatische Leute, die guckst du auch zu, und die könnten auch, wie sagen wir immer so schön, das Telefonbuch vorlesen, das wäre inspirierend und toll, aber man muss wirklich auch ein bisschen mehr investieren. Also Herr, also man hat so ein bisschen auch das Gefühl, dass er so auch so sagt, so den mache ich jetzt nochmal, dann komme ich mal nach Paris, dann komme ich mal nach Dublin, dann komme ich jetzt mal irgendwo in den USA aufs Land. Also das geht so nicht. Das finde ich gemein mir gegenüber, und ich muss ehrlich sagen, Venedig, das wäre ja wirklich in den letzten Jahren, weil die davor die Jahre ja sowas wie Joker
so
und so
gelobt, ja, weil die so tolle
Filme
im Programm
hatten, ausgezeichnet haben. In 3 Jahren 2 solche Alterswerke zu bezeichnen, die nichts Neues anhaben, sondern eigentlich nur einen Blick in die Vergangenheit werfen, das geht so nicht. Das möchte ich nicht, und Jim Jarmusch soll weiter seine Filme ins Kino bringen, und ich möchte auch, dass er weiter Filme dreht. Und ich meine, vielleicht holt er ja Bill Murray nochmal raus, das ist ja mal meine Frage. Aber wenn man schon The Dead Don't Die, der ja wirklich dagegen ja ein Actionfeuer-Meisterwerk war, und der auch schon seine Längen und auch seine Schwierigkeiten mit dem Publikum hatte, muss ich einfach sagen, bin ich dann doch am Ende des Tages enttäuscht. Erste Geschichte gut, zweite halb gut, dritte Geschichte schlecht, und da kommen wir bei einem mittelmäßigen Film raus und muss dann noch die Brille des Jim Jarmusch abziehen, und da ist man bei 20% oder so Qualität. Da sollten sich die Leute wirklich schon überlegen. Also nur für Jim Jarmusch-Fan und für Leute, die sagen, weißt du was, ich komme jetzt gerade vom Bau und habe den ganzen Tag einen Presslufthammer bedient, jetzt brauche ich mal was Ruhiges. Dann kann man in den Film hier reingehen.
Und vielleicht ein schönes Nickerchen im Kinoclub halten.
Nein,
nein, also um das auch nochmal zu sagen, ne, im Zweifel, finde 3, 4, 5 Filme von Jim Jarmusch richtig gut, aber ich war eben auch enttäuscht, also ich kann das alles nur unterschreiben, das waren jetzt sehr deutliche Worte von dir, und trotzdem verweisen wir darauf, weil wir eben wissen, wir sind ja eigentlich auch Jim Jarmusch wohlgesonnen, es gibt ja auch ein paar andere, die noch zuhören, die trotzdem sagen, wir wollen uns da unser eigenes Urteil bilden, deswegen sagen wir gern, bis Mittwoch läuft dieser Film weiter im Erfurter Kinoclub, Faber Mother Sister Brother, bis Sonntag läuft er in der Spätschiene um 20.50 Uhr original mit Untertiteln, so
richtig.
Habt ihr ihn gesehen. Ich finde das eigentlich immer ganz schön, weil früher wurden Jim Jarmusch Filme gar nicht synchronisiert. Jetzt war erst sehr spät, dass es auch deutsche Fassung gab, weil die Sprache für ihn immer mit eine Rolle gespielt hat. Gerade bei so einem Film wie Night on Earth geht es ja auch um sprachliche Missverständnisse. Mhm. Aber es gibt ab Montag bis Mittwoch dann auch eine deutsche Variante von Faber Mother Sister Brothers im Kinoclub. Die läuft dann montags, dienstags und Mittwoch um 16.30 Uhr. Wenn das jetzt alles zu viel war zum Mitschreiben, einfach nochmal nachschauen unter kinoclub-erfurt.de. Und wir hören jetzt eine eigene Variante von Nikos These Days, gesungen von Annika aus eben diesem jüngsten Jim Jarmusch-Film. I
talking. I don't do too much talking these days. I forgot to do, and all the times I had the chance to.
In einer ganz eigenen Variante von Annika gesungen, im Original natürlich von Nico Eiken bzw. Velvet Underground. Und ihr hört weiterhin das Filmmagazin hier auf Radio Frei, zwei Klorcher Lunken mit Reinhard und Patrick. Und wir nutzen mal die Gelegenheit, auch Hörerinnen in dem Fall zu grüßen. Einmal unseren Edelfan Maria und die Stammhörerin Christel, die beide bestenfalls zugeschaltet haben oder auch später nachhören werden.
In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie? At first I say no, I've got some plans for tonight, and then I stop and say alright. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. You always keep me guessing, I never seem to know what you are thinking. And if a girl looks at you, it's for sure your little eye be winking. I get confused, cause I don't know where I stand, and then you smile and hold my hand. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky. If you decide someday to stop this little game that you were playing. I'm gonna tell you all the things my heart's dying to be saying. Just like a ghost, you've been a-haunting my dreams, so now I know you're not what you seem. Love is kinda crazy with a spooky little boy like you. Spooky, spooky.
Spooky, im Original von Dusty Springfield, hier aber nochmal neu eingesungen von Annika aus dem Film Father, Mother, Sister, Brother, der noch bis Mittwoch im Erfurter Kinoclub läuft. Und wer regelmäßig Radio Frei hört, hört bestenfalls regelmäßig unser Filmmagazin, aber auch das übrige Programm. Und ihr habt sicherlich mitbekommen, dass wir von der Berlinale, den internationalen Filmfestspielen in Berlin, ausführlich berichtet haben. Fast täglich war Patrick zu hören. Das war für dich, kann man nochmal sagen, auch mal ein bisschen stressig, weil du bist aufgestanden und dann gleich ein Telefonat und du musst sofort an sein, ne? Das ist ja auch eine Leistung.
Ja, also dieses sofort an sein hat mich eigentlich nicht gestört, sondern dass ich dann meistens zum ersten Film los musste. Und das hat mich immer so ein bisschen gestresst. Das hat man vielleicht auch ein bisschen gehört. Du hast mich ja auch abgefangen, also so möchte man sagen. Also du hast ja extra, ich weiß, diesen einen Stock dabei, den du dann immer so mein Knie weggehauen hast, damit ich nicht gleich in den Saal renne. Das war vielleicht, aber dieses Reden mit diesen netten Moderatoren und Moderatorinnen von Radio Frei, das finde ich eigentlich sehr charmant.
Kann man übrigens auch alles nochmal nachhören. Also wer jetzt auf radio-frei.de geht aktuell, gibt es nochmal die Berlinale Seite und da gibt es nochmal alle Gespräche, inklusive auch das Gespräch, was wir jetzt führen werden, über die Berlinale, denn wir wollen jetzt auch mit über die Preise reden. Es gibt viele verschiedene Preise, also von der ökumenischen Jury, natürlich auch für die Sektion Generation, Kinder- und Jugendfilm. Also ich will damit nur klar machen, oder wir wollen damit klar machen, es laufen nicht nur viele Filme in dieser guten einen Woche der Berlinale, das waren diesmal rund 300 Stück, sondern es werden auch viele Preise vergeben, aber wir haben den Fokus drauf gerichtet, und das war auch dein Hauptaugenmerk auf der Berlinale Berichterstattung, Wettbewerb. So hat ja alles mal angefangen 1951, dass man eben wirklich vor allen Dingen Wettbewerb hatte, da verschiedene Filme gezeigt hat und die am Ende einen Hauptpreis bekommen haben, den Goldenen Bären, und dann kommen noch einige Silberbären dazu. Das nur erstmal noch mal zum erklärenden Teil. In diesem Jahr waren es 22 Wettbewerbsfilme, also die in dieser Sektion liefen, international, immer im Original gezeigt, im Zweifel mit englischen Untertiteln oder manchmal auch mit deutschen Untertiteln.
Na, deutsche Untertitel sind immer drin. Also im Wettbewerb laufen immer deutsche Titel mit.
Aber ach, ist beides dann? Also wenn jetzt ein koreanischer Film läuft, dann ist
hast du Englisch und Deutsch. Ah, okay. Das ist sehr verwirrend für meinen Verstand. Weil du zwei Schriften hast und da ich ja beides lesen kann. Also wäre das andere jetzt griechisch gewesen, hätte es mich nicht gestört, aber da ich ja Deutsch und Englisch, das hat manchmal ein bisschen Knoten im Kopf, aber im Zweifel waren sowieso, also für mich würde es auch absolut reichen, wenn die englische Untertitel einfach bringen. Ich glaube, das würde auch allen, diese deutsche Untertitel, finde ich immer so, ja, das ist nice, und ich verstehe das auch, dass ein Publikumsfestival ist, dass man das in den Sektionen auch immer so zeigt, aber im Berlinale Palast, also da braucht man, also finde ich einen Service, aber eigentlich müssten alle, die da sitzen von der Presse, auch des Englischen so weit mächtig sein, die Filme so zu gucken.
Und interessant zu hören, weil ich weiß nicht, ob es immer so schon so war, weil ich kurz mit Marie genau das eben auch besprochen hatte. In meiner Erinnerung, als ich vor 25 Jahren das erste Mal da war, war immer so kleinste gemeinsame Nenner Englisch, das dann, wenn dann englische Untertitel, aber okay, interessant zu wissen, weil da hört man schon raus, ich habe eben zumindest nicht im Berlinale Palast gesessen und diese Varianten der Wettbewerbsfilme geschaut, dass man dann eben sogar zwei Fassungen hatte. Aber das wollte ich nur gesagt haben, du hast alle diese 22 Filme gesehen.
Habe ich gesehen.
Am Ende gab es dann 7 Hauptpreise, also einen natürlich, der Königspreis ist der Goldene Bär, und dann gibt es eben, also 8 Hauptpreise sind es natürlich, einmal der Goldene Bär und 7 Silbernen Bären, und die wollen wir vielleicht mal so ein bisschen durchgehen. Es gehört natürlich auch immer mit dazu, das wissen wir auch, dass natürlich man immer auch darüber diskutiert und sagt, ist das angemessen? Hätte nicht der auch noch einen Preis bekommen können? Und wir fangen mal so ganz allgemein an. Für welchen Preis hast du dich denn am meisten gefreut? Du hattest ja auch so deine Favoriten und bestimmt auch, als du dann die Preisverleihung gesehen hast, so Daumen gedrückt.
Ja, ganz klar, mein Queen at Sea. Der hat ja auch 2 gekriegt. Also erstmal muss man sagen, es werden eigentlich nicht doppelt Preise an die Filme verliehen. Das haben die sich auch so, also du kannst nicht den Goldenen und den Silbernen Bären kannst du eigentlich nicht gewinnen. Es ist aber bei dem Film so, dass die Darstellerpreise nochmal gesondert gesehen sind, und At the Sea, mein wie ich auch fand, bester Film, hat einmal die besten Darsteller in Nebenrollen bekommen. Das hat man gleich beide ausgezeichnet. Es geht ja um einen Film Sexualität zwischen oder Intimität zwischen einer Demenzkranken und ihren langjährigen Partner. Und die Frage, kann eine demenzkranke Frau selbstständig entscheiden, ob sie Geschlechtsverkehr haben möchte oder nicht? Und diese beiden Darsteller, die das ältere Paar, Ehepaar gespielt haben, die wurden auch beide zusammen ausgezeichnet. Und das war auch recht rührend, auch die, weil das wirklich so, das vergessen wir ja immer. Das sind ja Menschen, die mit 18 entscheiden, das ist mein Job für mein ganzes Leben. Und wie die rummeandern da irgendwie in, das sind ja britische Darsteller, wenn die wahrscheinlich irgendwie in Cardiff in einem Theater irgendwie schauspielern müssen. Und das ist so eine Sache, das finde ich ganz toll, dass solche Leute, auch wenn die jetzt, sagen wir mal, jetzt nicht mehr so viele Filme drehen werden, aber hier nochmal die Bühne kriegen, weil das meist wirklich hochgradig talentierte Leute sind, aber in der Showbranche, und das ist es schlussendlich auch im Arthouse-Bereich, muss man ganz klar sagen, fallen halt viele qualitativ hochwertige Künstler einfach auch hinten runter, weil es falsche Entscheidungen etc. oder so ist und gar nicht an ihrer Leistung liegt. Deswegen war das hier ganz toll. Und dann gab es ja noch den Silbernen Bären, also quasi so wie Platz 3, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen muss, sollte, für den Regisseur Lance Hammer.
Den Silbernen Bärenpreis der Jury, weil ich komme ein bisschen durcheinander, weil es gab dann nochmal einen Extrapreis für die beste Regie, den wieder jemand anders bekommen hat, aber Silbernen Bärenpreis der Jury eben für Lance Hammer, genau, Amerikaner, ja. Regisseur von Queen and
C. Völlig gerechtfertigt, genau.
Und da kann man sagen, dieser Film hat schon mal 2 Silberne Bären, eigentlich 3 gewonnen, weil es ja 2 Darsteller waren.
Er hätte den Goldenen Bären verdient.
Also jetzt hat auch Wim Wenders so ein bisschen in seiner Rede gesagt, also Wim Wenders, Regisseur, war diesmal der Vorsitzende der Jury, und der hat gesagt, dass eigentlich die letzten 3 Bären, das war sozusagen ein Fotofinish, ja, wenn genau. man so sagt, also sie waren gleich auf, und theoretisch hätte Queen of Sea auch den Goldenen Bären bekommen können, und der Film, der den Goldenen Bären bekommen hat, dann eben den Silbernen Bär vom Preis der Jury, auch das wäre denkbar gewesen.
Ja, wäre der Regisseur nicht aus Deutschland gewesen, wäre es vielleicht auch so geworden, und hätten, wir werden ja gleich noch drüber kommen, wie wir zu gelbe Briefe stehen. Aber hier muss ich sagen, vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob die den besten Preis bekommen haben. Wichtig ist, dass die Jury erkannt hat, hier haben wir einen guten Film. Und das, da war ich erstmal so, das kam ja sehr früh, die 2 Preise. Und da war ich erstmal schon so, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass der den Goldenen Bären, und als es dann klar war, nee, der kriegt jetzt nur irgendwie Platz 2 oder 3, war ich dann kurz enttäuscht, aber dann habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, Gott sei Dank, so viele tolle Filme in den letzten Jahren, die nicht mal ansatzweise von der Jury, also nicht mal erwähnt wurden oder sowas. Und da muss ich sagen, da hat die Jury dies Jahr, was diese 2 Preise betrifft, auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen.
Also Queen of Sea schon mal, also kann man sich ja vormerken, wir gucken auch nochmal nach, der wird hoffentlich bald auch hier
mit Juliette Binoche, mit
der Binoche zu sehen sein. Aber. Juliette Binoche, genau, die ja schon inzwischen seit, muss man sich auch überlegen, 40 Jahren schon als Schauspielerin aktiv ist, also schon in den 80er Jahren war sie in Cannes das erste Mal mit einem Film Rendezvous, also sie ist wirklich auf Festival erfahren, sie hat diesmal eben keinen Preis bekommen. Und du hast eben schon angedeutet, es gab einen Hauptpreis, den Goldenen Bären, insofern auch eine Besonderheit, gelbe Briefe von Ilka Çatak, sehr sympathischer Regisseur, muss ich erstmal sagen, unabhängig jetzt davon, wie der Film geworden ist, wie wir den Film finden. Und insofern auch besonders, dass der Goldene Bär an eine deutsche Produktion ging, die im Original mit komplett türkischen Darstellern und Darstellerinnen ist, ne? Und auch auf Türkisch alles
spielt
gedreht
wurde. Spielt auch in
wurde.
Berlin und in Hamburg, also wirklich witzig, ja.
Berlin und Hamburg, dann als Ankara und Istanbul, da können wir dann auch nochmal ausführlicher besprechen. Auf jeden Fall das Besondere auch, weil es eben jetzt ein deutscher Film einen Hauptpreis bekommen hat, nach 22 Jahren Pause, muss man sagen. Der letzte deutsche Film, der eben den Goldenen Bären gewonnen hat, war 2004 gegen die Wand von Fatih Akin, auch ein deutsch-türkischer Regisseur.
Um auch interessant, dass diese türkische Thematik wieder im Vordergrund ist. Ich meine, es scheint ja, und das ist ja eigentlich das beste Kompliment, was man auch so machen kann, weil mich interessiert jetzt nicht, ob das jetzt türkisch, russisch, spanisch, griechisch ist. Das ist mir egal. Aber dass 2-mal Filme ausgezeichnet werden, die auf jeden Fall kulturellen Hintergrund auch haben. Also nicht deutsche Kultur, sondern, was heißt, gibt's deutsche Kultur? Eben das ist ja das, was das Tolle ist. Das ist mittlerweile deutsche Kultur. So sind, ist die türkischen Einwanderer, die wir ja ganz viel hatten in den 70ern, gerade auch im Ruhrpott und ähnliches, oder Italiener auch, die sind mittlerweile so in unser so schön einfach da und können kreativ sich auch ausleben, und dass wir in Deutschland sozusagen auch diesen Künstlern diese Chance geben. Also Fatih Akin ist ja für mich sogar nochmal eine Stufe höher als jetzt, ist ja auch länger schon im Business, aber da muss ich sagen, das ist eine wundervolle Repräsentanz, weil das in Deutschland einfach, haben wir verschiedene Kulturströmungen, die sich mittlerweile zusammenschließen. Und deswegen kann man ruhig auch sagen, der Regisseur von Gelbe Briefe hat einen deutschen Film gemacht, auch wenn der jetzt auf Türkisch ist.
Und wir reden gleich weiter. Ich habe nur mal, und wir haben beide ja die Preisverleihung geschaut, haben uns da mal ausgetauscht, auch während die Preise vergeben wurde. Wir hören mal noch mal in die Preisverleihung rein, hören verschiedene Stimmen. Es beginnt, es ist im Original alles, also Englisch, in dem Fall amerikanisch, hören wir gleich raus den Slang von Tricia Tuttle, der Leiterin der Berlinale. Wir hören aber auch so mal die ein oder andere Dankesrede hinein. Unter anderem hören wir Sandra Hüller, die ja einen Preis für Rose bekommen hat, und hören am Ende auch nochmal Ika Çatak, den Regisseur eben von Gelbe Briefe, hier mal ein paar Eindrücke von der diesjährigen Preisverleihung der Berlinale.
We're an institution that people expect a lot of, and we're living in a polarized moment. And I think we all need to hold the fact that we're living in a polarized moment and embrace the community that we build together, because criticism and speaking up is part of democracy.
How wonderful when America seems to be turning its back on Europe to be in a film directed and written by an American, Lance Hammer, with a French leading lady, Juliette Binoche, a Northern Irish producer, Tristan Gallagher, and a few of us Brits. And it's having its world premiere in Berlin.
Dear Markus, I know we had our differences sometimes, and I thank you. And we never lost the respect for each other. And that is a good thing in this world today, I think. And I thank you for your sheer endless enthusiasm and for telling me some of your secrets. Thank you. And for letting me roam free. That's it.